Ein neuer Tag und es ist immer wieder gut, sich zu erinnern an das, wie der biblische Tag strukturiert ist und wann der biblische Tag beginnt. Es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Der biblische Tag beginnt am Abend. Und so ist es auch bei den Juden bis heute, dass sie eigentlich am Abend den neuen Tag einleiten. Wir feiern morgen Abend hier zu Beginn unseres Wochenendes mit der Seminargruppe, feiern wir Schabbat. Und das ist so interessant, dass der allererste Tag im Leben des Menschen ein Schabbat war. Gott schuf den Menschen am sechsten Tag und der siebte Tag war ein Schabbat, ein Feiertag. Der erste Tag im Leben des Menschen war ein freier Tag. Beginnt mit Ruhe. Und dieses Schabbat-Prinzip, das hat Gott auch in die Tagesstruktur reingetan. Der Tag beginnt für den Menschen, indem er sich hinlegt und schläft. Und indem er Gott arbeiten lässt. Der Tag beginnt damit, dass Gott zuerst wirkt und wir hineinruhen in das, was Gott schon vorbereitet hat. Und so darf man morgens aufwachen in das, was Gott schon die ganze Nacht gearbeitet hat. Ist doch wunderbar. Wir dürfen unsere Arbeit noch hinzufügen. Immer noch 6 Tage die Woche sollen wir arbeiten. Ja, ja. Aber es beginnt alles damit, dass wir Gott sein Werk tun lassen. Sehr, sehr schön. Ja, soweit dieser Tag, in den wir hoffentlich gut reinschlafen konnten heute Nacht. Und ich freue mich heute Morgen nochmal auf eine Fortsetzung zum Psalm 23. Das werden wir morgen Vormittag dann auch nochmal abschließen miteinander. Und heute Abend freue ich mich dann auf Marc Chagall und seine Bilder zur Bibel. Und ich habe sehr wohl gemerkt, dass diese letzten 2 Einheiten auch mit diesem finsteren Tal und mit diesen Krisen des Lebens durchaus auch ins Volle getroffen haben bei uns. Es gibt, glaube ich, niemanden bei uns, der da nicht seine Geschichten erzählen kann. Und irgendwie beschäftigt uns das. Und wir werden heute Morgen auch an dem noch mal so ein bisschen bleiben, manches nachklingen lassen und weiterführen. Aber das haben wir gestern Abend gesehen, dass es eben in dieses finstere Tal hineingeht, in die Krisen des Lebens und dass das Leben und der Glaube mitunter auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt, aber dass aus dem heraus auch Chancen wachsen, dass diese Krisen eben auch Chancen sind. Und ich habe noch so denken müssen an das Phänomen bei uns in Südtirol, dass es im Schnalztal jedes Jahr zum Beginn des Sommers und zum Abschluss des Sommers das große Highlight im Finchgau, die sogenannte Transhumanz. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen über dieses Phänomen schon gelesen hat. Das ist, wenn im Frühsommer die Landwirte alle ihre Schafe zusammenbringen und dann werden diese Schafe aus dem Schnalztal oben über die Berge hinaufgeführt, auf die Ötztaler Alpen hinauf und oben auf die Bergweiden geführt, schon auch auf österreichischer Seite. Und das ist ein Phänomen, weil das sind oft so 3.000 bis 4.000 Schafe. 3.000 bis 4.000 Schafe, wo die Schafbesitzer dann eben ihre Schafe abgeben und diesen Hirten überantworten und übergeben. Und die führen das dann in einer großen Feierlichkeit, wird das eingeleitet und so. Das ist also wirklich auch Tradition. Und dann werden diese Schafe, diese ganz karstigen Felsen hinaufgeführt. Da oben dann vorbei, wo der Ötzi gefunden worden ist. Also das ist da, wo es auch wirklich gefährlich sein kann. Das ist ein finsteres Tal mitunter da oben. Es gibt übrigens auch einen Kinofilm, der da oben gedreht worden ist, der heißt Das finstere Tal. Und das kann da oben sehr gefährlich sein. Warum aber tun das die Schafhirten oder die Besitzer? Warum gibt man denn den Schafen, warum mutet man denen das zu? Weil es da oben einfach bessere Weide gibt. Weil es gut ist für die Schafe. Das wird man diesen Schafen nicht zumuten, wenn das nicht gut wäre für sie. Und dann kommen diese Schafe am Ende des Sommers wieder, werden herabgetrieben, herabgeführt. Und das war einfach gut für sie, da oben zu sein. Und so auch diese Erfahrung hier, wenn der Hirte uns in das finstere Tal hineinnimmt, hineinkommen lässt, uns da nicht aufhält, dann weiß er, wozu das gut ist. Denn wir lernen aus den Erfahrungen unseres Lebens und wir profitieren. Da ist die Frage, ja, was profitieren wir denn in diesen Krisen? Aber zunächst einmal nochmal die Erinnerung, nicht nur das Leben ist schwer und gefährlich, macht uns Menschen aus. Ja, Menschsein bringt seine Krisen mit sich, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Das macht uns Menschen aus. Das wissen wir. Aber dann kommen wir zum Glauben und wir sind mit dem guten Hirten unterwegs und wir stellen fest, wir bleiben Menschen, auch als Christen. Auch als Christen leiden wir deshalb, weil wir Menschen sind. Das nimmt Gott nicht von uns. Es gehört zum Leben dazu, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir in Notsituationen kommen, dass sich der Schatten über uns legt, dass wir die Feinde vor uns sehen, dass wir in Angst kommen, in Bedrängnis, in welcher Form auch immer, weil wir Menschen sind. Aber dann kommt ja noch etwas hinzu, weil manche glauben dann, weil ich jetzt Christ geworden bin, ist mein Hirte dafür zuständig, dass ich weniger leide als andere Menschen. Und da sagt die Bibel uns etwas anderes. Sie sagt, weißt du, die Tatsache, dass du Christ bist, fügt sogar noch Faktoren hinzu, die dich noch mal mehr leiden lassen. Wir leiden nicht nur, weil wir Menschen sind, wir leiden auch, weil wir Christen sind. Und Jesus hat uns nie in eine Illusion hineingeführt, hat uns nie etwas anderes gesagt. Er sagt, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich und sei bereit auch für den Preis, den es auch kostet, mir nachzufolgen. Deshalb sagt er ja auch, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Der Weg der Nachfolge ist auch deshalb oft ein Weg des Leidens, weil wir Christen sind. Das heißt, Umstände werden nicht unbedingt leichter für uns, denn als Christen, als Nachfolger Jesu, gewinnen wir sogar noch mal ein paar Faktoren dazu, die das Leben vielleicht auch schwer machen. Und wir denken an unsere eigenen Erfahrungen vielleicht, Konfrontationen, Einsamkeit, weil wir unseren Glauben nicht teilen können, weil wir vielleicht auch Gegenwind erleben. Aber wir denken vor allem an die weltweit leidende Kirche. Wir denken an Christen, und das ist ein Großteil der Christen weltweit, die einen hohen Preis zahlen, einfach nur deshalb, weil sie Christen sind. Wir haben eine leidende Weltkirche, eine leidende Christenheit, und das vergessen wir hier im gut gepolsterten Europa so gerne. Das Eigenartige ist aber, dass die Christenheit, die besonders leidet, die stärkste Christenheit ist. Warum? Weil sie genau diese Wahrheit hier erleben, dass genau da, wo ich in die Krise komme, auch vielleicht, weil ich Christ bin, ich den Hirten umso mehr erlebe und aus dieser Not heraus umso mehr Kraft entsteht. Die kraftvolle christliche Kirche ist da, wo sie am meisten leidet. Und deshalb ist das auch ein Geheimnis für mein eigenes Leben als Christ, dass die Zeiten des Leidens, die Zeiten der Not ein Geheimnis werden dürfen, eine Quelle meiner eigenen Kraft, eine Quelle, die auch meinen Glauben stärkt und wachsen lässt. Was ist der Profit, den der Hirte für uns sieht, wenn er uns durch diese dunklen Zeiten führt? Und der erste Profit, haben wir gestern gesehen, liegt einfach nur in unserer Beziehung zu ihm. Wir profitieren vielleicht nicht unbedingt gleich materiell und äußerlich und gesundheitlich, aber wir profitieren in unserer Beziehung zu Christus. Er wird uns zu einem Du. Wir dürfen in eine ganz neue Intimität mit unserem Herrn Jesus hineinkommen. Das kann man keinem erklären, das kann man nicht messen. Und das kann man erleben, dass ich in einer ganz neuen Ebene mit Jesus unterwegs bin und dass ich plötzlich auch, je größer er mir wird, je bewusster er mir wird, je näher er mir ist, je bewusster mir seine Gegenwart ist, desto mehr erlebe ich auch, dass aus seiner Gegenwart heraus eine Kraft und ein Frieden kommt, den ich mir sonst nicht hätte vorstellen können. Und ich möchte noch ein Beispiel euch weitergeben von einem lieben Freund von mir eben in Fernostrussland, der vor 20 Jahren ungefähr mit seiner jungen Frau zum Glauben kam, die auf wunderbare Weise Jesus kennengelernt haben, so mitten aus ihrer kommunistischen Prägung heraus, ohne irgendeinen christlichen Hintergrund sind sie zum Glauben gekommen. Und dann kam eben seine Frau auf Bibelschule zu uns nach Österreich, die Natascha. Und ich hatte ihn eingeladen, auch ein paar Tage dazu zu kommen. Und dann war er auch bei uns im Schloss Klaus, ist dann zurück, hat auf seine Frau gewartet. Und dann ist sie nachher zurück nach Russland. Und ich mache eine lange Geschichte sehr kurz. Und Gott hat sie berufen, dort in Russland als Missionare zu arbeiten. Und wir haben das unterstützt. Als Bibelschuljahrgang haben wir begonnen, dieses Projekt zu unterstützen. Und ich war einige Male dort dann in Russland. Und sie haben dort Studentenmissionen gemacht. Sie haben Gemeinde gebaut. Er ist heute Pastor dort in einer Gemeinde. Und haben dann auch Freundschaften in die Ukraine aufgebaut, haben seelsorgerliche Ausbildungen miteinander mit Freunden aus der Ukraine gehabt. Auf jeden Fall, das, was heute aktuell läuft, macht ihnen große, große Not. Und da sagt Daniel, unser Land ist in der Finsternis. Der Schatten hat sich über unser Land gelegt und auch über unsere Kirchen. Es ist so erschreckend, wie viele auch dieser Politik einfach so folgen, sagt er, und blind sind für das, was hier läuft. Und da sagt Daniel, es ist das, was bei euch im letzten Jahrhundert lief, die finsteren Jahre. Und dann kam die Teilmobilmachung vor einem Dreivierteljahr, als die Männer plötzlich alle befürchten mussten, eingezogen zu werden in den Krieg. Und er ist mit einigen jungen Männern aus seiner Gemeinde, ist er Hals über Kopf geflohen ins Ausland, in ein Nachbarland, weil sie sich nicht anders helfen konnten. Er sagt, uns hat die Angst getrieben. Wir wollten auf keinen Fall eingezogen werden. Und dann waren wir im Nachbarland. Und das waren sehr, sehr markante Zeiten, Wochen für ihn. Und er hat dann sehr mit sich gerungen, soll ich zurück oder soll ich hier draußen bleiben? Frau und Familie ist drin geblieben in Russland, die Gemeinde war dort. Und er hat dann versucht, mit verschiedenen Freunden Kontakt aufzunehmen, hat mich auch angerufen, hat gefragt, Daniel, was soll ich machen? Ich sage, mein lieber Jura, ich weiß, ich kann dir nicht raten. Was soll ich sagen? Ich bete, dass Gott dir hilft, deine Entscheidung zu finden. Manche haben ihm geraten, zu bleiben im Ausland und nicht wieder zurückzugehen. Und dann hat er mir aber jetzt erst kürzlich nochmal das so erzählt. Er sagt, Daniel, ich bin draußen gewesen, habe gemerkt, ich bin so von der Angst getrieben gewesen. Und sie war real. Aber dann hat Christus auf eine Weise zu mir gesprochen, wie ich ihn all die Jahre noch nicht erlebt habe. Und er hat in meine Angst hineingeredet. Und plötzlich hat Christus diese Angst überwunden in mir. Und ich habe plötzlich einen Frieden erlebt, wie ich ihn noch nie hatte. Und aus diesem Frieden heraus habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe zurück. Andere dieser Männer sind draußen geblieben. Er sagt, ich muss zurück und ich gehe, weil er hat festgestellt, plötzlich war diese Angst kein Faktor mehr. Sie war da, aber er wusste, mit dieser Angst umzugehen, weil er sagte, du bist bei mir. Und in einer ganz neuen Dimension, sagt er, war Christus mein Gegenüber. Und er hat mich dann nochmal kontaktiert damals vom Ausland aus und hat sich eigentlich bei mir verabschiedet und sagt, Daniel, ich weiß nicht, ob wir uns in diesem Leben nochmal wiedersehen. Ich weiß nicht, was das mit mir macht jetzt, dass ich zurückgehe. Und ich werde auch nicht in den Krieg ziehen und ich weiß nicht, was das dann macht mit mir. Aber ich muss gehen. Wir werden uns wiedersehen. Und so weit hat Gott ihn bewahrt und hat sie gesegnet, aber er hat erst kürzlich noch gesagt, Daniel, es ist ganz eigenartig. Es wäre so viel Grund, Angst zu haben. Bei uns das ganze alte System ist wieder hochgefahren worden. Es ist furchtbar. Aber ich habe so einen Frieden, weil Jesus da ist. Weil Jesus lebt, hat er gesagt, habe ich keine Angst. Und der lebendige Jesus, dieser große Hirte, hat bei meinem Freund und lieben Bruder Jura und seiner Familie den großen Unterschied gemacht. Eine Krise, die sich keiner suchen würde, die man sich nicht wünscht, aber trotzdem mittendrin erweist sich der Hirte als real und schenkt eine lebendige Hoffnung, die wir nicht erklären können. Das ist das Geheimnis. Und so ist das der größte Profit, dass wir diesen Hirten umso mehr kennenlernen. Zeige mir, wer du bist, haben wir ja gebetet. Und in den Krisen des Lebens beantwortet der Hirte diese Frage, dieses Gebet umso stärker. Ich bin da. Mein Stecken und mein Stab, sie trösten dich. Deine Furcht darf keinen Raum haben. Du darfst mich an einer ganz neuen Weise erleben. Und da möchten wir heute Morgen auch noch so ein bisschen uns nochmal hineinnehmen lassen. Er ist da, seine Gegenwart macht den großen Unterschied. Aber diese Gegenwart, die drückt sich eben aus in zwei oder verschiedenen Dingen, die er mit sich bringt und die er tut. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Es ist nicht nur das Empfinden, Gott, du bist da, sondern es ist das Erleben, dass er aktiv präsent ist und dass er handelt. Er handelt mit Stecken und Stab und er handelt, indem er den Tisch deckt und er handelt, indem er mein Haupt mit Öl salbt und mir voll einschenkt. Zunächst einmal diese Stecken und Stab und dieses Öl. Was ist denn das, was der Hirte da mitbringt und was er dann auch in der Hand hält? Stecken und Stab haben wir gestern Abend schon kurz erwähnt. Stecken und Stab haben wir gestern gesagt, der Stecken ist ein Wurfstock eigentlich, der die Feinde abhält. Ja, damit konnte der Hirte, also wunderbar, die haben auch Wettbewerbe gemacht, wer besser trifft. Also die mussten da zielsicher sein, um dann die lauernden Hunde und Wölfe und so weiter abzuhalten. Und der Stab ist dieses typische Hirteninstrument, der Hirtenstab, der eher zur Fürsorge nach innen hin verwendet worden ist. Nun, Stecken und Stab, würde ich sagen, sind ein wunderbares Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ist da, wo uns der Herr begegnet. Ich bin da mit meinem Stecken und Stab. Warum ist das für mich ein Bild für das Wort Gottes? Weil das Wort Gottes zweierlei Richtungen hat in seiner Wirkung. Es hat die Wirkung gegen die Feinde und es hat die Wirkung in meine Richtung. Das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir damit auch den Feinden begegnen. Das ist der Stecken. Wie hält der Hirte in unserem Leben die Feinde uns vom Leib? Indem wir das Wort Gottes einsetzen. Jesu Versuchung. So hat es Jesus selbst getan in der Wüste. Als der Feind kam, als der Teufel kam, ihn versuchte und Jesus hat sich nicht mit eigenen Worten versucht zu retten und da ja selbst aufzutrumpfen. Er hat dem Feind das Wort Gottes entgegengehalten. Es steht geschrieben. Das ist unsere Vollmacht, das ist unser Schutz gegen die Angriffe des Feindes, weil der Feind genau weiß, gegen dieses Wort hat er keine Autorität, da kann er nichts ausrichten. Oder Epheser 6, das ist dieser Schutzpanzer des Wortes Gottes, wo wir in Epheser 6 als Christen aufgeklärt werden, erinnert werden, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und dass die Pfeile des Feindes fliegen werden und dass der Feind versuchen wird, uns an uns heranzukommen, uns zu bekämpfen, uns zu überwinden. Und dann sagt Paulus, lernt doch in diesem Schutzpanzer, in diesem Schutzpanzer des Heils sozusagen, diese Waffenrüstung anzuziehen und euch zu schützen, damit ihr vor dem Feind bestehen könnt und das Feld behalten könnt. Und eins davon ist dieses Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Schutz gegen Angriffe des Feindes, übrigens ist es keine aktive Angriffswaffe, es ist eine Schutzwaffe. Das muss ich uns Christen manchmal in Erinnerung rufen. Wir sind nicht aufgerufen, mit dem Wort Gottes, das Wort Gottes Leuten um die Ohren zu schlagen. Das ist oft eine missverstandene Mission. Missionsarbeit kann nicht funktionieren, indem wir das Wort Gottes als Waffe nehmen und einfach mal losschlagen. Das ist ja alles rechtgläubig. In der Rechtgläubigkeit des Wortes Gottes müssen wir doch hier und dann hauen wir um uns um. Nein, es ist eine Verteidigung.
Martin Luther sagt da einmal, man soll das Wort Gottes nicht anwenden wie ein nasser Lappen um die Ohren.
Ganz genau.
Sondern wie ein Mantel.
Wie ein Mantel. Genau, genau. Also Menschen mit dem Wort Gottes gewinnen geht anders, als wenn man ihnen das so um die Ohren haut. Ja, dass man, aber hier geht es ja vor allem um die Angriffsnöte. Das ist auch in Zeiten, wo der Angriff so stark kommt, wo die Angst kommt, darf ich der Angst die Wahrheit des Wortes Gottes entgegenhalten. Der Hirte ist bei mir. Angst, du hast kein Recht auf mich, weil das Wort das sagt. Wenn die dämonischen Mächte kommen, was ich den Dämonen sage in einer Sitzung, in einem Gebet der Freisetzung ist, dass ich sie einfach nur freundlich erinnere. Ihr habt kein Recht, denn es steht geschrieben. Also das Wort Gottes ist so ein Knüppel des Hirten. Das Wort Gottes ist ein Knüppel des Hirten, den er nimmt und mit dem er uns die Feinde vom Leib hält. Wir dürfen uns schützen in der Wahrheit des Wortes Gottes, denn es steht geschrieben und Gott steht zu seinem Wort. Aber es ist eben genauso auch das andere. Das Wort Gottes hat ja nicht nur seine Wirkung nach außen hin, sondern es beginnt ja bei uns. Das ist der Stab. Das ist ja ein sehr fürsorgliches Instrument, aber auch ein Korrektiv. Der Hirte muss immer wieder auch mal in die Herde hineinwirken mit seinem langen Stab und da so zwei Streithalse mal voneinander trennen oder jemanden, der so ein bisschen verloren ist, wieder aus einem Graben herausziehen oder wieder stützen und aufhelfen. Und das Wort Gottes ist eben auch ein Instrument in der Hand des Hirten, um mich als Schaf in der rechten Weise zu führen, mich zu ermutigen, wo nötig, oder auch zu korrigieren. Übrigens im Neuen Testament ist das Wort ermahnen und ermutigen dasselbe Wort im Griechischen. Ermahnen und ermutigen ist ein Wort im griechischen Neuen Testament. Das ist beides die Handlung, das Wirken des Hirten. Er weiß, zu meinem Guten muss er ab und zu ermahnen und er muss ermutigen, beides. Und das macht das Wort Gottes. Und wir wissen aus dem Hebräer 4, dass dieses Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist und dass es trennt zwischen Mark und Bein und Seele und Geist. Es wirkt da hinein bei uns, wo nichts anderes hineinwirkt. Das Wort Gottes hilft mir, dass ich selbst sortiert werde, dass ich klar sehe, dass ich korrektiv erlebe. Das heißt, ich erlebe den Hirten da, wo ich auch mich diesem Wort aussetze, wo ich sein Wort höre, seine Stimme höre. Also diese beiden Elemente in den Händen des Hirten, Stecken und Stab, sind ein wunderschönes Bild für das Wort Gottes, durch das Jesus mir als Hirte nah ist und zu meinen Gunsten wirkt. Und dann ist dieses Salböl. Du salbest mein Haupt mit Öl. Zunächst einmal aus der Praxis der Hirten heraus oder aus der Praxis auch im Nahen Osten. Was ist denn das? Und das war für die Schafe immer wieder wichtig, dass der Hirte etwas Öl dabei hatte. Das waren ätherische Öle, gemischt auch teilweise mit Teer und anderen Mitteln, die dann auf das Haupt, auf die Köpfe der Schafe gerieben worden sind, aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, es war kühlend, es hat gekühlt in der Hitze des Orients. Aber dann haben sie auch immer wieder mit Ungeziefer, mit lästigen Fliegen zu tun gehabt, die so ein Schaf unglaublich in den Wahnsinn treiben konnten. Diese Mücken, diese Fliegen. Und dieses Mittel, das dann der Hirte auf die Köpfe der Schafe gerieben hat, das hat diese lästigen Fliegen ferngehalten, damit das Schaf möglichst im Frieden unterwegs sein kann und grasen kann und nicht einfach wirklich völlig verrückt wird, weil es so genervt ist von diesen Fliegen. Es ist ein Schutz gewesen. Schutz gegen Hitze, Schutz gegen lästige Insekten. Man weiß also aus der Gastfreundschaft im Orient, wenn hier also auch dieses Bild verwendet wird von einem gedeckten Tisch, ja, einem voll eingeschenkten Glas, das ist so die Gastfreundschaft des Hirten, die Gastfreundschaft Gottes. Und das weiß man aus dem Orient auch, dass Gästen dann gerne auch, wenn sie so an den Tisch gesetzt worden sind, auch so eine Art Salböl oder manchmal auch einfach so Talg, ein bisschen Talg auf den Kopf gelegt worden ist, der dann durch die Hitze auch flüssig wurde und dann so langsam runterrinnt über die Kopfhaut, dann bis in den Bart hier runter. Das war eine Wohltat für den Gast und auch für den Gastgeber, weil der Gast kam so aus dem Alltag kommend, manchmal auch etwas nicht wohlriechend daher. Aber dieser Salböl hat einen wunderbaren Duft gehabt. Also man hat sich gegenseitig viel besser ausgehalten, wenn man mal so ein bisschen auch was auf dem Kopf hatte und das Ganze nicht ganz so unangenehm gerochen hat. Das war ein Ausdruck der Gastfreundschaft. Sehr, sehr schön. Das ist so ein Bild oder eine Erklärung aus der Praxis heraus. Aber das ist natürlich auch ein wunderschönes Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in der Bibel immer wieder beschrieben als Öl. Öl wird verwendet als Metapher, als Bild für den Heiligen Geist. Das fängt ja schon an im Heiligtum der Stiftshütte. Ja, der Priester hatte den Auftrag, jeden Morgen im Siebenarmleuchter, im Menorah, dieses Öl, dieses heilige Öl auszuwechseln, damit dann dort der Siebenarm brennen konnte. Und dieser Siebenarm steht für die Gegenwart Gottes, steht für den Heiligen Geist. Wir finden diese sieben Geister in der Offenbarung wieder. Dieses Bild des Siebenarms sozusagen, also das dürft ihr mir glauben und das wisst ihr wahrscheinlich sowieso besser als ich, dass das Öl in der Heiligen Schrift ein wunderbares Bild ist für die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das bedeutet, dass uns der Hirte täglich neu mit der Gegenwart des Geistes salbt und einreibt und dass wir uns salben lassen dürfen durch den Heiligen Geist. Denn das ist ja auch ganz, ganz interessant, dass wir Wort und Geist nie voneinander trennen können und dürfen. Ein Umgang mit der Bibel, ohne mit dem Heiligen Geist zu rechnen, das bleibt starr und tot. Ein Wirken des Heiligen Geistes ohne auf der Basis der Heiligen Schrift bleibt oberflächlich und beliebig. Heiliger Geist und Wort Gottes gehören zusammen. Ich sage gern, die sind verheiratet. Die gehören zusammen, die können wir nicht lösen voneinander. Und das ist, der Heilige Geist wendet sozusagen das, was uns im Wort Gottes begegnet, an. Wem verdanken wir denn das Wort Gottes? Ja, dem Heiligen Geist. Das Wort Gottes ist eingegeben vom Heiligen Geist. Es ist das Ergebnis des Heiligen Geistes. Und deshalb wird auch der Heilige Geist das Wort Gottes an uns verwenden, um in uns und an uns zu wirken. Das heißt, da, wo wir dem Wort Gottes Raum geben, da wirkt der Heilige Geist. Aber wie gesagt, ich kenne auch sehr viel Christentum und auch in meinem eigenen Leben Phasen, wo man halt nur am Wort bleibt, nur um am Wort zu bleiben. Aber ich gebe dem Geist nicht unbedingt Raum. Wir sind eingeladen, diese Gegenwart des Hirten zuzulassen, indem wir auch täglich dem Heiligen Geist bewusst Raum geben in unserem Leben. Und deshalb kommt das nicht aus ohne unser Gebet. Gebet ist für mich das Aktivieren des Heiligen Geistes, das Zulassen, das Empfangen, dass ich im Gebet das, was ich weiß über den Hirten, in Anspruch nehme. Gebet ist die Kehrseite des Glaubens. Sage mir, wie du betest, und ich sage dir, wie du glaubst. Gebet ist das Mittel, wie wir dieses Salböl des Hirten in Empfang nehmen. Und das heißt, wir sind eingeladen, uns täglich neu das Haupt salben zu lassen und in der bewussten Gegenwart des Heiligen Geistes zu leben. Und dieser Heilige Geist, der schafft es dann, dass er uns auch kühlt, der Geist, da wo der Geist wirkt, ihr Lieben, da ist ein Wohlgeruch dabei. Das ist angenehm, mit Menschen zu leben, die vom Heiligen Geist gesalbt sind. Mit denen sitzt man gern am gleichen Tisch. Ist einfach schön, weil die haben einen Wohlgeruch an sich. Das ist dieses, in dem Wohlgeruch Jesu zu leben. Manchmal gibt es Dinge, die riechen nicht nach Heiligem Geist. Das ist manchmal auch so ein Gefühl. Kennt ihr das? Und manches, wo auch vielleicht Heiliger Geist draufsteht, das riecht für mich nicht nach dem Geist Jesu. Es braucht diesen Duft, diesen spezifischen Duft, der einfach sich nur mit Jesus erklären lässt. Das ist ein sehr lieblicher Duft. Das ist etwas Friedevolles. Der Heilige Geist drängt sich nie auf. Er hat immer etwas sehr Freundliches. Das ist das Wesen Jesu. Das ist das, was nach Jesus riecht. Das ist diese Art, wie der Heilige Geist sich ausdrückt. Wir kennen ja auch die Früchte des Heiligen Geistes. Ja, der Heilige Geist schenkt Wirkungen, Gaben, das ist das eine. Und das vor allem das Wichtigste ist, dass der Geist Früchte oder Frucht wachsen lässt in uns. Ein Wesen, ein Charakter, der einfach aus Liebe geprägt ist und mit dem man sehr gerne Umgang hat. Also ich glaube, dass man mit solchen Menschen sehr gerne Umgang haben kann und dass wir auch solche Menschen sein sollen, die andere Menschen als sehr angenehm erleben. Und das ist dieses Gesalbtsein vom Heiligen Geist, sich das im Gebet schenken zu lassen, im Wort Gottes sich salben zu lassen. Der Geist, der duftet aber nicht nur gut, der Geist, der schützt uns auch. Das ist dieser Geist, dieser Schutzraum auch, den uns Jesus schenkt durch seinen Geist, auch vor diesen lästigen Gedanken. Ich sag mal, diese Fliegen, die so gerne auch sich einnisten bei uns, die uns Meschugge machen, die uns verrückt machen. Das kennt ihr, diese kleinen Gedanken, die einfach immer wieder kommen, die man nicht los wird. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch uns gerne schützen möchte vor solchen lästigen Gedanken, die immer wieder schwirren und die uns nicht helfen. Und dass wir uns da einfach auch in der Gegenwart Jesu salben lassen mit seinem Geist, uns schützen lassen vor dem, was uns so lästig wird und was uns das Leben so schwer macht. Du bist bei mir, Hirte. Und ich erlebe dich durch dein Wort, ich erlebe dich durch deinen Heiligen Geist und ich erlebe, dass du mir den Tisch deckst. Und das nicht nur so, du deckst mir nicht nur einen netten Tisch, sondern mein Becher fließt über. Wir werden beschenkt, wir werden überreich beschenkt durch die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Gerade in den Krisen unseres Lebens deckt er uns den Tisch. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis und dass ich vielleicht auch gerade da, wo ich einerseits dir genau erzählen könnte, was gerade so schwer ist in meinem Leben, kann ich dir auf der anderen Seite genauso erzählen, womit er mich gerade beschenkt. Und dieser gedeckte Tisch, der kann sehr unterschiedlich sein und den mag kein anderer sehen. Den kann man vielleicht auch keinem erklären, womit Jesus mir den Tisch deckt. Weil es vielleicht immateriell ist, weil es unsichtbar ist. Aber es ist eine Realität in meinem Herzen. Jesus, du beschenkst mich so. Ich kann das gar nicht verstehen. Einerseits sind gerade diese Nöte da, aber andererseits kann ich nur sagen, ich bin so beschenkt. Was du mir da heute wieder gegeben hast, was ich da neu entdeckt habe über dich, über mich selbst, das ist ja auch so eine Sache. In den Krisen lerne ich so viel über mich selbst. Zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Oh, oh, oh. In diesen schweren Zeiten lernen wir Dinge über uns selbst, die wir vorher nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten. Wir lernen so viel, auch in diesen Nöten. Das ist ein gedeckter Tisch. Da ist so ein Profit. Das sind diese Weiden auf den Höhen, wo wir nie alleine hingegangen wären. Aber der Hirte will uns die nicht vorenthalten, weil da gehören wir hin. Auf diese gedeckten Tische. Übrigens, das Wort Tisch ist im Orient auch ein Begriff für diese Weiden. Und wahrscheinlich ist das hier gemeint, auch tatsächlich vom David, weil es gibt dieses Wort auch, das diese erhöhten Weiden beschreibt. Das sind die Tische. Und der Herr führt uns auf eine grüne Aue. Oben, da, wo man nur durch das finstere Tal hinkommt. Und da lernen wir Dinge, die wir uns sonst nie gegönnt hätten. Du schenkest mir voll ein. Manche Übersetzungen sagen, mein Becher fließt über. Und das ist die ganz eigenartige Spannung, das ist das Paradox unseres Lebens, dass die Nöte groß und real sein können und mittendrin der Segen überfließt. Das ist das Paradox einer leidenden Kirche, die gerade im Leiden wächst und blüht und Kraft hat. Das ist ein Paradox, aus dem uns der Hirte nicht rausnimmt. Wir wollen natürlich immer nur die Weiden ohne das Tal. Wir wollen natürlich immer nur die stillen Wasser ohne Krise. Das ist klar. Aber der Hirte will das Beste für uns. Und deshalb lässt er auch diese dunklen Täler zu. Und wir werden dann morgen früh dann mit dem letzten Vers, werden wir sehen, da heißt es dann ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ha! Und wir werden dann sehen, dass aus all dem wirklich Gutes und Barmherzigkeit herauskommt, aber nicht nur für mich. Das ist das Geheimnis. Aus diesem Weg des Schafes mit seinem Hirten profitiert nicht nur das Schaf, sondern sein ganzes Umfeld. Das werden wir morgen sehen. Ja, das profitiert nicht nur das Schaf für sich selbst, sondern das ist einfach, das ist eine Art und Weise, wie Gott, wie der Hirte auch seine Schafe verwendet zum Segen für andere Menschen. Das ist ja auch so ein Geheimnis, dass gerade in den Krisen unseres Lebens unser missionarisches Momentum am stärksten ist. Weil die Menschen um uns herum, die alle von Krisen wissen, wollen nicht sehen, wie wir ohne Krisen durchs Leben kommen als Christen. Sie wollen beobachten dürfen, wie wir in den Krisen unseren Weg finden und was für einen Unterschied dieser Hirte in den Krisen unseres Lebens macht. Und deshalb werden gerade solche Zeiten zu einem besonderen missionarischen Momentum. Weil Krisen kennen Menschen alle, aber diesen Hirten, den kennen sie nicht alle. Und sie wollen erleben, an uns sehen, was dieser Hirte auch in den Krisen unseres Lebens für einen Unterschied macht. Soweit ein paar Gedanken auch zum Nachklingen, zum Weiterführen dessen, was wir gestern schon angesetzt haben. Ich hatte euch gestern Abend schon vom 1. Petrus ein paar Verse gelesen. Ich bin auch heute in der Vorbereitung wieder drüber gestolpert, wie stark die Parallelen zum 1. Petrusbrief sind. Weil im 1. Petrusbrief Petrus viel über das Leiden spricht, über eine leidende Christenheit, die leiden, weil sie Menschen sind und weil sie Christen sind. Aber er sagt, und mittendrin hat uns Jesus, der Auferstandene, diese lebendige Hoffnung gegeben. Und er hilft im 1. Petrusbrief zu buchstabieren, wie sich diese lebendige Hoffnung im Heute, Hier und Jetzt, allen Widerständen zum Trotz, bewährt. Und das darf uns ausmachen. Und das ist keine Hoffnung auf uns selbst. Das ist eine Hoffnung, die sich nur und exklusiv an diesem auferstandenen Jesus festmacht. Und Jesus, wir wollen dir wieder danken heute Morgen für das, dass du da bist, dass du in unserem Leben bist und dass wir dich kennen dürfen. Es ist ein so großes Geschenk, nicht nur Mensch sein zu dürfen, sondern Mensch unter deiner Führung. Schaf mit so einem Hirten. Und wir danken dir, dass du uns so erst recht zum Menschen machst. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns als Menschen in so vieler Hinsicht beschenkt wissen von dir. Du lässt dir so viel einfallen, um es uns gut zu machen und gut haben zu lassen. Wir danken dir für die Schätze, die du uns in der Schöpfung und einfach fürs Leben gegeben hast. Wir danken dir, dass wir in dir uns als Menschen umarmen dürfen, das Menschsein feiern und genießen dürfen. Danken dir aber vor allem auch, dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, dich als Hirten zu haben, und so danken wir dir für die Schätze und den Segen, Christ sein zu dürfen, dass wir dich kennen dürfen persönlich, und wir danken dir für die Segnungen und die vielen Freuden und für so vieles, wo wir einfach von ganzem Herzen fröhlich Danke sagen können. Aber Herr, wir danken dir, dass du uns auch gerade da den Unterschied machst, wo wir in diese Zeiten kommen, wo es uns so schwer fällt, Danke zu sagen. Wo uns nur die trotzige Freude bleibt. Aber wir danken dir, dass du gerade da real bist, dass du uns gerade da segnen möchtest und beschenkst und den Tisch deckst. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir gerade in den Nöten unseres Lebens verstehen dürfen, was für ein Geschenk es ist, dich zu kennen, dich zu haben. Und so möchten wir auch mutig, auch ein bisschen trotzig und vielleicht auch mit zitternder Stimme heute Morgen Danke sagen, auch für die Krisen unseres Lebens. Möchten dankbar sein, möchten sie umarmen, annehmen als Teil deines Weges mit uns, auch wenn wir sie nicht verstehen. Möchten dankbar sein und sagen, Herr, danke, dass du diese Nöte unserem Besten dienen lassen kannst. Danke, dass da, wo Menschen es böse meinen mit uns, du es gut machst. Danke, Herr Jesus, dass du auf krummen Linien gerade schreibst, dass du auf Mist viel Gutes wachsen lässt. Danke, dass du unsere Krisen zu Chancen verwandelst. Und danke, dass du uns darin begegnest, als der Hirte, der mit seinem Wort wirkt. Und so vertraue ich dir auch heute Morgen und deinem Heiligen Geist, dass dein Wort auch heute Morgen wieder wie so ein Stab uns hier und da korrigiert oder auch ermutigt und aufrichtet. Und du weißt, was wir davon brauchen heute Morgen. Und wir möchten deinem Geist Raum geben, bitten dich, dass du uns salbst. Und wenn du uns salbst wie der Hirte seine Schafe, dann gehst du durch die Herde und du salbst jeden Kopf individuell. Und du nennst uns mit Namen und das ist faszinierend, du kennst jedes Schaf persönlich. Und wenn du uns salbst mit deinem Geist, dann strahlst du diesen Geist nicht einfach nur in Massen aus, sondern gibst ihn individuell, persönlich. Und so danke ich dir, dass du auch heute Morgen uns mit Namen rufst. Sagst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auch wenn du durchs Feuer gehst und durchs Wasser, ich bin bei dir. Danke, dass du mich mit Namen rufst, Herr Jesus, jeden von uns. Und dass in dieser Geste, in diesem Rufen auch der liebevolle Duft deines Geistes wahrzunehmen ist. Und so möchten wir unter diesem liebevollen Duft, unter diesem Wirken deines Wortes in diesen Tag gehen und danken dir, dass du uns führst, dass du den Tisch deckst und uns reich beschenkst. Amen.